wohl kein Mensch auf Erden und hat es ihn wohl auch nie gegeben, den nicht nach Erfüllung sich sehnt. Das ist eigenartig. Wir haben allerlei in den verschiedenen Weltanschauungen, allerlei Vorstellungen über den Anfang des Menschen. Aber das hat der Mensch unter anderem gemeinsam, dass ihn nach Erfüllung verlangt. Warum ist das so? Das ist so, weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir erfüllt werden von etwas außerhalb von uns. Wir brauchen eine Quelle für unser Dasein, für unser Frohsein. Dafür und dazu, dass wir wirklich leben und das Leben genießen. Wir brauchen eine Quelle, die außerhalb von uns liegt. Das weist hin auf den Schöpfer, der uns so geschaffen hat. Der Schöpfer ist Jahwe, oder besser Jahwe. Der hebräische Name für den hebräischen Gott, der Gott aller Welt war, nicht nur der Hebräer Gott, aber er war der Hebräer Gott in dem Sinne, dass Israel sein Zeuge sein sollte in aller Welt und das Zeugnis von diesem Gott hinaustragen sollte. Jahwe ist der Name Gottes, der zum Ausdruck bringt, dass er der absolut in sich Seiende ist. Er ist der ewige Ich Bin. Er ist nicht abhängig von einer Quelle außerhalb von ihm. Er ist von Ewigkeit da und hat alles in sich, was er braucht, um weiter zu existieren. Er ist das Leben schlechthin. Diesen Gedanken greift Paulus auf, wenn er fast in der Mitte seines Briefes an die Epheser noch einmal für sie betet. Er betet viel in diesem Brief und wir lernen davon, dass wir auch viel beten sollten. Und er betet unter anderem hier in Kapitel 3, im zweiten Teil des Kapitels, um Erfüllung. Und es fällt uns auf, erstens, dass wir es hier mit dem vollen Gott zu tun haben, mit dem Dreieinigen. Und jeder dieser Personen in Gott ist Gott selbst. Jeder hat mit Recht, jeder darf mit Recht Gott genannt werden, der Heilige Geist, Jesus Christus und der Vater. Und alle drei werden hier genannt als notwendig für die Erfüllung von Menschen, die durch Jesus Christus Erlösung bekommen haben. Der Apostel in diesem Gebet geht direkt ins Zentrum des Lebens, in die Mitte, in das, was wir eigentlich brauchen. Und erzählt von Gott, dass er unsere Erfüllung ist. Er ist es, was wir brauchen. Unser Sohn hat einige Studien hinter sich, an unser zweiter. Der hat Verschiedenes studiert. Und vor Jahren, als wir noch in Basel wohnten und er auch in der Gegend wohnte und dort wirkte, haben wir uns unterhalten. Er hatte auch Psychologie studiert, hatte ganz besonders sich befasst mit einem gläubigen Psychologen. Und wir sprachen über so einiges. Der sagte mir, dieser betreffende Psychotherapeut oder Psychologe hätte gesagt, wir brauchen im Leben als Menschen nur zweierlei. nichts anderes. Wir brauchen Gott und das, was er gibt. Nichts anderes. Es könnte Newton gewesen sein, Benjamin Newton in England, ein Mann Gottes des 19. Jahrhunderts, der sagte: Alles, was Gott in unser Leben hineinbringt, das war notwendig. Alles, was Gott uns vorenthält, das war nicht notwendig. Alles, was wir brauchen, ist unser Schöpfer Gott, der auch unser Erlöser ist, und natürlich das, was er uns dann gibt. Wir kommen zu diesem Text noch einmal heute Abend. Epheser 3, wir sind bis zu Vers 17 gekommen und wir merken hier wieder, dass es um Erfüllung geht. In Vers 16 ging es darum, das war seine erste Bitte, da ging es um Macht im inneren Menschen und diese nimmt zu, so wie der Geist der Kraft in uns Raum gewinnen darf. Er will uns füllen. In Kapitel 5 wird er von der Erfüllung mit dem Geist sprechen. Aber hier schon weist er darauf hin, dass es das Verlangen des Geistes ist, uns zu durchdringen mit seiner Kraft, sodass wir unser mächtig sein dürfen zur Ehre Gottes. Die zweite Bitte in diesem Gebet des Paulus für uns, die Leser, lautet in Vers 17 Anfang, Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben. Das ist nicht ein voller Satz, nur ein Satzteil. Und zwar eines Satzes, der mit Vers 15 begann. Aber wir merken uns das kleine Wörtchen zu, das leider nicht in allen Übersetzungen vorkommt, denn man hat das Griechische aufgelöst in einen Satz, der vielleicht etwas bekannter sein dürfte als Satzform für den deutschen Leser. Und doch ist der Infinitiv, und das haben wir hier für die, die Grammatik kennen, Wörter, die mit zu eingeleitet werden, ist diese Formulierung ist nicht undeutsch. Sie ist sehr bekannt im Deutschen. Und sie hat den Vorteil hier als Übersetzung, dass wir imstande sind zu verbinden und was Paulus hier sagt, in Zusammenhang zu bringen. Und wir erkennen, wo wir dran sind, wenn wir in Vers 17 sind. Ich mache darauf aufmerksam, dass dasselbe Wörtchen in Vers 16 vorkommt, wo er gebetet hatte, mit Kraft zuzunehmen. Wieder ein Infinitiv. Er hat also zwei Bitten, dass sie mit Kraft zunehmen. Er bittet, dass sie mit Kraft zunehmen und er bittet, dass Christus in ihnen wohnen darf. Ich bete, um Kraft zuzunehmen. Ich bete, Christus wohnen zu lassen bei euch. Eigentlich betet er anders. Er sagt, Gott gebe es euch, an Kraft, in Kraft, an Macht zuzunehmen. Gott gebe es euch, Christus wohnen zu lassen. Das kann Gott schenken. Das, was wir brauchen, schenkt Gott. Und wir wollen uns ein wenig befassen mit dieser eigenartigen Bitte. Denn sie ist eine erstaunliche Bitte. Christus wohnen zu lassen, der jetzt der Erhöhte ist, zur Rechten des Vaters. Paulus betet, dass er in jedem Christen wohnt, ihn bewohnt, könnten wir übersetzen. Der Geist ist es, der die Kraft liefert in Vers 16. Und er will uns durchdringen. Aber wo der Geist hinkommt, da kommt Jesus hin. Wo der Geist ist, da ist Jesus. Deshalb schließt sich diese Bitte direkt an die andere Bitte an. Sie gehen parallel, sind nicht zwei unverbundene oder nicht verwandte Bitten. Dies bitte ich, zum Beispiel, dass du gesund bist, dass du eine bessere Arbeitsstelle kriegst. Ja, das sind zwei ganz verschiedene Bitten. Nein, diese Bitten gehören zusammen und sind doch zwei Anliegen. Wo der Geist ist, von dem er gesprochen hat in Vers 16, da ist der Sohn, der Christus, der Messias, der Erlöser aller Menschen. Christus heißt der Gesalbte. Gesalbte war er als König, Priester und Prophet. Die drei Berufungen, die drei Ämter, die er brauchte, um Erlöser der Welt zu sein. Und dieser dreifache Erlöser, der soll, darum bittet Paulus, in uns wohnen. Dass Christus, der Sohn Gottes, in uns wohnen will, ist in der Tat ein erstaunlicher Gedanke. Er in seiner Gottesfülle, denn so wie der Geist Gott ist und nicht weniger, so ist Christus Gott und nicht weniger. Er war erniedrigt, aber er ist heute erhöht, aber auch als Erniedrigter war er immer Gott, voll Gott gewesen. Er hatte einige seiner Eigenschaften freiwilligerweise gleichsam schlafend gelegt und hatte sich abhängig gemacht, freiwillig, vom Geist Gottes für seine Wirksamkeit, weshalb es so wichtig war, dass die, mit denen er zu tun hatte, es anerkannten, dass der Geist Gottes in seinem Leben wirke. Und wer das verneine, der mache sich schuldig, in ganz besonderer Weise am Erlöser. Jesus Christus ist genauso Gott, ob erniedrigt oder erhöht, aber heute kommt sein Gottessein vielleicht stärker zum Ausdruck. Er in seiner Gottesfülle will mein Hirte sein. Wir verbinden, und das mit Recht, sehr bald Johannes Kapitel 10 und Psalm 23, wo wir ja lesen, und zwar auch auswendig, der Herr ist mein Hirte. Übrigens im Grundtext, Jahweh ist mein Hirte, der ewiglich Seiende, der alles in sich hat, der seinem Volk die Treue hält und ihm alles gibt, was es braucht. Dieser ist mein Hirte, sagt David. Was ist ein Hirte? Ein Hirte tat zweierlei mit der Herde. Er führte die Herde auf die Weide. Er führt mich auf grüne Aue. Eigentlich lässt mich lagern auf grüner Aue. Warum lagern? Weil das Schaf genug, wenn es sich legt, vorher gefressen hat und satt ist. Und dann legt es sich nieder, genau wie die Kühe. Ich komme von der Landwirtschaft, habe ich genug gesehen. Wenn sie Hunger haben, stehen sie auf und grasen. Die Schafe haben genug auf der grünen Weide und dürfen sich dann lagern. Und der Psalmist sagt eigentlich, der Herr hat alles für mich und er lässt mich, bringt mich zur Erfüllung, sodass ich wirklich satt bin und mich hinlegen darf. Und dann gibt es Durst und er führt mich zu stillen Wassern, ruhigen Wassern oder Wasser der Ruhe, wo man den Durst stillen kann und an diesen ruhenden, ruhig plätschernden Gewässern sich wieder erholen darf. Er führt mich auf rechter Straße, seines Namens wegen, des Namens Jahwehs, der, der Erfüllung schenkt. Das tut er, um seinem Namen treu zu sein. Er führt die Seinen auf seiner solchen Straße. Und sie ist immer die rechte, immer die richtige, keine verkehrte, führt nie in die Irre. Und die ist die gerade Straße. Es liegt sehr viel in diesem einen Wort. Und dann heißt es, wie? Ihr kennt es, ja? Und ob ich schon wanderte im dunklen Tal, im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stock, wir lesen bei Luther, Stab, es war der Knüppel. Dein Knüppel und dein Stab, die trösten mich. Was heißt das? Der Stab, entschuldigen wir beginnen mit dem Knüppel. Der Knüppel war etwas kürzer, vielleicht geballt mit einer Wurzelhaft am anderen Ende oder einer Schwere. Der war nicht für die Schafe gedacht, nur indirekt. Wenn es durchs finstere Tal ging, durch die Schlucht, wo die Sonne vielleicht verhüllt war und es dunkel wurde, da gab es womöglich eine Höhle oder eine kleine Öffnung an der Seite dieser kleinen Straße. Und da stellte sich der Hirte hin mit erhobener Keule. Und sollte ein Tier, das nicht dahin gehörte, vorbeikommen, kam der Knüppel runter. Zum Schutz des Schafes. Wenn irgendein Tier das Schaf angreifen sollte, war der Hirte da, um es zu beschützen. Wir hören ja in der Geschichte, in Samuel, 1. Samuel, David sagt zu Saul, wie er die Schafe gehütet hat, beschützt hat. Einmal von einem Bären, einmal von einem Löwen. Er war sehr tapfer gewesen. Er wollte nicht, dass ein Schaf umkomme. Er beschützte sie. Das war seine zweite Aufgabe. Die erste Aufgabe war es, und da haben wir ein sehr geeignetes deutsches Wort, Lebensmittel zuzuführen. Wir haben Lebensmittelgeschäfte. Das sind Mittel zum Leben. Und das ist die Aufgabe eines Hirten, das, was zum Leben dient, vermittelt, das, was Leben vermittelt, zuzuführen, darzureichen. Dazu ist der Hirte da, um die Schafe dorthin zu führen, wo sie am Leben bleiben dürfen. Aber dort müssen sie geschützt werden. Denn es gibt Wesen, es gibt Situationen, wo das Leben dem Schaf genommen werden will. Und da muss der Hirte das Schaf beschützen vor Wegnahme von Leben. Leben zu- oder darreichen, Leben bewahren, damit es nicht weggenommen wird. Also, der Hirte ist dazu da, um das Leben zu bewahren. Das ist seine Aufgabe und das ist auch die Aufgabe unseres himmlischen Hirten. Und im Neuen Testament wohnt dieser Hirte des Alten Testamentes in den Seinen. Er war unter den Seinen im Alten Testament. Ab und zu reden wir davon, dass der Geist in jemandem war, aber normalerweise war das nicht die Regel. Aber im Neuen Testament ist das die Regel. Gott bewohnt sein Volk. Hier gibt es keinen Tempel aus Gold oder Silber oder Stein gebaut. Hier gibt es Menschen, die seinen Tempel bilden. Und er wohnt unter ihnen und in einem jeden von ihnen. Und ist im Leben eines jeden alles, was er braucht. Leben und Schutz des Lebens. Dieser Hirte war für die Schafe ein Zweifaches, jetzt in einem anderen Sinne. Er war der Bestimmende der Herde, er führte die Herde und er war ein Helfer der Herde. Ich habe beschrieben, was für ein Helfer er war. Aber um den Schafen zu helfen, hat er sie geführt. Er war der Herr. Er bestimmte die Richtung. Er hat sie nicht getrieben, wie man andere Herden vielleicht treibt. Ich habe das Vieh gehütet. Da war ich hinter der Herde, vielleicht auch auf einem Pferd. Aber der Hirte von Schafen, der ging voran. Übrigens, im israelischen Militär geht der Offizier vor den Soldaten her und ruft, folge mir. Deshalb verliert die israelitische Armee so viele Offiziere, wenn es zum Kampf kommt. Die sind Hirten ihrer Soldaten. So ist unser Gott. Die haben wahrscheinlich vom Alten Testament gelernt. Unser Gott geht uns voran und bahnt uns den Weg. Er bestimmt unseren Kurs, nicht wir. Wir entscheiden nicht, wo es hingehen soll. Wenn ein Schaf sich selbstständig machen will, dann ist es die Aufgabe des Hirten, es wieder zurückzubringen zur Herde und zu der rechten Straße, auf der Hirte es führen will. Und so ist unser Herr Jesus, unser Hirte, unser Herr. Und im Deutschen kann man das schön sagen, die beiden Wörter beginnen beide mit H. Gott, auch unser Hirte, ist Herr und Helfer. Übrigens, auch der Heilige Geist ist genau das, wenn er uns füllt. Dann ist der Heilige Geist unser Herr und Führer und wir werden von ihm geführt, bestimmt und er ist unser Helfer. Er füllt uns mit allem, das wir brauchen. Also Jesus wohnen zu lassen, Christus wohnen zu lassen, ist das Gebet des Apostels Paulus. Und wir kommen nie zu Ende, dieses Thema zu besprechen. Es erstaunt mich, dass Paulus hier eine so große Weite zusammenschließt in einigen kurzen Worten und es den Ephesern zutraut, sich damit zu befassen, zu erkennen, was alles für sie gebetet wird in diesen paar Wörtern. Es lohnt sich auch für uns, hier hängen zu bleiben in unserem Bibellesen, stehen zu bleiben und uns einmal wirklich, vielleicht tagelang, damit zu befassen, was heißt es, Christus wohnen zu lassen in uns, in mir. Das ist ein reiches Studium. Man kann es noch von einer anderen Seite angehen. Zu unserer Gottesfülle, Jesus ist unsere Gottesfülle, er ist Gott und das, was wir brauchen. Zu seiner Gottesfülle gehört seine große Macht, seine Heiligkeit und seine Liebe. Ich habe das etwas kurz gefasst. Wenn wir unseren Gott als Thema studieren, das nennen wir Theologie oder eigentliche Theologie, dann befassen wir uns mit der Person Gottes. Und wenn wir es mit seinem Wesen zu tun haben, dann denken wir einmal an seine Größe und dann können wir auch an sein moralisches Wesen denken, an seinen Charakter. Wenn wir an die Größe seines Wesens denken, dann sprechen wir von seiner Allmacht, seiner Allwissenheit, an seiner Allgegenwart und an seiner Ewigkeit. Er ist immer da, er ist überall da. Er kann alles, er weiß alles. Das ist unser Gott und das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und dieser wohnt in uns. Er ist die Fülle Gottes. So hat es Paulus an die Kolosser geschrieben in Kapitel 2. Aber in Kapitel 1 schreibt er auch von der Fülle Gottes, die in uns wohnen will, wohnt in Christus. Es gefiel der Fülle, das ist ein Name für Gott in Kolosser 1, es gefiel der Fülle in uns zu wohnen. Das geschieht in Christus, denn in Kapitel 2 wird er die Fülle Gottes genannt, die in uns ist und in ihm, sagt Paulus, sind wir erfüllt. Wir brauchen nichts mehr als Jesus Christus. Also Jesus ist groß an Wissen, an Macht, an Gegenwart. Und dieser wohnt in uns. Wenn wir an seinen Charakter denken, da können wir an zwei Pole denken. So wie unsere Erde zwei Pole hat, die einander entgegengesetzt sind, so haben wir in Gott zwei Pole, Charakterpole, die einander zu widersprechen scheinen, auf jeden Fall manchmal. Aber es ist das Gegenteil. Bei uns, in uns fehlbaren Menschen, können Heiligkeit und Liebe sich oft widersprechen. Nehmen wir ein gutes Beispiel, das uns allzu bekannt ist, Mann und Frau, die sind verheiratet. Und wir wissen, dass Männer tendieren, etwas strenger zu sein. Sie sind sich vielleicht der Gerechtigkeit bewusst. So geht's, so wird's getan und nicht anders. Sie schreiben also die Richtung vor. während die Frauen etwas weicher sind und für Gemeinschaft in der Familie sorgen. Sie sind gleichsam die Mitte der Familie. Und wenn ein Kind mit dem Vater nicht zurechtkommt wegen seiner Bestimmtheit, kann es sein, dass es zur Mutter flieht. Und dann kann es sein, dass die Mutter dann nicht nur tröstet, sondern vielleicht sogar das Gegenteil sagt. Das kommt ja vor. Wir kennen uns selbst zu gut. Dann widersprechen sich Vater und Mutter, nicht wahr? Aber nicht zu Recht. Nicht nur, weil sie Eheleute sind, sondern weil sie das Wesen dessen, was sie sollten, darstellen sollten, nicht erkannt haben. Denn Gerechtigkeit oder Heiligkeit, die gehören zusammen. Es sind nur zwei Seiten derselben Münze. Gerechtigkeit hat mit einem Maßstab zu tun, bei Gott das Gesetz. Gerechtigkeit ist Gottes Wille zum Ausdruck gebracht. Gottes Heiligkeit ist seine Apartheit, sein Anderssein. Er ist sich selbst gewidmet, er ist abgesondert vom Bösen und sich selbst zugesondert. Und wenn wir heilig sind, sind wir von dem abgesondert, das er nicht mag, was sündig ist, und wir sind ihm zugeordnet. Also Heiligkeit und Liebe sind die zwei Pole im Wesen, im Charakter Gottes. Und jetzt, warum gehören sie zusammen? Warum widersprechen sie sich nicht? Weil in ihrem Wesen sie verwandt sind. Denn Heiligkeit ohne Liebe ist nicht mehr heilig. Lieblose Heiligkeit ist keine Heiligkeit. Und unheilige Liebe ist nicht mehr Liebe. Da braucht man ein anderes Wort. Aber Liebe, die heilig ist, ist echte Liebe. Und so ist Gott immer beides. Und zwar in vollkommener Harmonie. Und das ist unser Herr Jesus. Der wohnt in uns und führt uns auf rechter Straße in vollkommener Heiligkeit und Richtigkeit und in vollkommener Liebe. Und darüber lohnt es sich nachzudenken. Man kann das eine ganze Woche tun. Man hat immer noch Stoff, worüber man nachdenken kann. Immer Neues. Es ist ein reiches Thema, dass dieser Jesus, der Gott in dieser Weise darstellt, in uns wohnen. Und jetzt betet der Apostel, denn er will als Heidenapostel, dass das Evangelium von Jesus Christus Wirklichkeit wird im Leben dieser Leser. Das sind Handwerker, das sind vielleicht Beamte, was immer auch. Sie leben im Alltag in einer heidnischen Umgebung und brauchen dieses Wort. Das ist keine Theorie für sie. Sie lesen dieses und sie merken, ja, dieses ist, was ich brauche in meiner Umgebung. Diese Worte scheinen uns manchmal fremd zu sein. Wenn wir an den Alltag denken, wir denken, ja, das ist Theorie, gut, es hört sich schön an. Wie sieht die Praxis aus, fragen wir sehr schnell. Diese Frage kommt aus einer falschen, verkehrten Vorstellung vom Wort Gottes. Die Wort Gottes ist nicht so wie die Wissenschaft, die wir auf der Schule lernen oder auf der Universität. Theorie und Praxis. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel kennt nur Wahrheit. Und alle Wahrheit ist immer praktisch. Realität, Wirklichkeit. Also, wenn wir solche Texte lesen, dann wollen wir nicht zu schnell Abstand nehmen von ihnen. Ja, das ist himmlische Sprache. Ich wohne hier auf der Erde, ich brauche was anderes. Nee, dies ist, was wir brauchen. Heute Abend, wenn wir nach Hause gehen, morgen früh brauchen wir dieses Wort, dass Christus wohnt in uns. Wenn wir in die Eisenbahn treten, wenn wir aussteigen, wenn wir auf die Arbeit gehen, wir können dauernd sprechen mit Christus, der in uns wohnt. Wir denken nicht, wenn wir beten, dass er in uns wohnt, das ist ein bisschen zu gefährlich, denn wir könnten uns selbst verwechseln. Ja? Wir wollen nicht introvertiv da sein. weshalb man auch nicht zum Heiligen Geist betet in der Bibel, zum Vater im Himmel. Wir denken an ihn als den Erhöhten, aber er ist nicht weit weg, das wissen wir auch. Aber wenn es um die Praxis geht, dass er unser Helfer ist, dann dürfen wir ruhig dieses Wort annehmen. Christus wohnt in mir. Sie kommen in eine Spannung hinein mit jemandem, mit einem Kollegen, mit einem Vorgesetzten, mit einem, der, für den man verantwortlich ist. Christus wohnt in mir. Mit einmal denkt man anders, nicht wahr? Man erinnert sich an die Wahrheit des Wortes Gottes, das Paulus uns geschenkt hat. Und wir wissen, dass er für uns gebetet hat, nicht nur für jene Leser, denn der Brief ist für alle Leser und wir sind sie heute. Zu seiner Gottesfülle gehört also sein großes Wesen, sein Wesen in seiner Größe und sein Wesen in Heiligkeit und Liebe. Und jetzt will er mich so machen, wie er ist. Stark, informiert, heilig, liebend. Denn er ist nicht einfach da in meinem Innern und sitzt auf einem Stuhl und schaut zu. Ja? Er ist dabei, nicht nur da zu rächen. Er ist dabei, mich zu verändern, sodass das Äußere in meinem Leben so sieht wie das Innere, der Christus, der in mir wohnt. Dazu ist er da, um meinen Geist zu füllen, Raum zu haben in meinem Leben, damit mein Geist sich entsprechend dem, der in ihm wohnt, meinen Körper so lenkt, dass er das offenbart, was in ihm wohnt. Das tut der Körper ohnehin. Er offenbart, was in ihm ist. An den Bewegungen eines Menschen kann man erkennen, wer er ist. Und das soll so sein, wenn Christus in uns wohnt. Er will mich so machen, wie er ist. Heilig, liebend, alles, was er für gerade notwendig sieht, kommt da auf das Programm. Das geschieht, sagt Paulus, im Glauben. Noch einmal, Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben. Übrigens, ich mache darauf aufmerksam, bevor ich weitergehe. Paulus wechselt seine Vokabeln. Er gebraucht nicht immer dieselben. Er gebraucht Synonyme, so nennen wir sie in der Grammatik. Das sind Worte, die ähnliche Bedeutung haben. Pferd und Ross, das sind zwei Namen für dasselbe, sind nicht eigentlich Synonyme. Aber wir haben Wörter, die ähnliche Bedeutung haben. Und in Kapitel oder hier in Vers 16 und 17 gebraucht Paulus zwei Wörter, die sich auf dasselbe beziehen. In Vers 16 spricht er von dem inneren Menschen. In Vers 17 spricht er vom selben inneren Menschen, nennt ihn aber dort Herz. Das Herz ist unser innerer Mensch. An anderer Stelle kann man vom Geist sprechen oder auch von der Seele. Das ist der innere Mensch. Also, das geschieht, sagt Paulus, im Vertrauen. Christus wohnt in unserem Herzen durch den Glauben. Glaube ist für uns ein Wort geworden, dass wir entweder nicht recht verstehen und manchmal auch gar nicht recht glauben oder gebrauchen. Wir hoffen morgen auf gutes Wetter. Und dann haben wir vielleicht auch einigen Grund. Auf jeden Fall sagt jemand, ich glaube, es wird morgen neues Wetter geben. Weiß er das? Vielleicht hat er guten Grund, das zu sagen, und dann glaubt er einem Meteorologen, der das prophezeit hat. Aber vielleicht hat er einfach so eine Ahnung, das könnte so sein. Oder aus irgendeinem anderen Grund sagt er, ich glaube. Wir gebrauchen das Wort Glauben im Sinne von wünschen oder hoffen oder ist eine Möglichkeit. Jemand fragt uns, ist es so oder so? Ich glaube ja, so. Sie glauben das nicht. Sie meinen es. Glauben sagt man, wo man weiß. Man kann nur glauben, was man erst weiß. Als ich das mal vor Studenten sagte, war das für sie wohl etwas neu. Im Deutschen haben wir dazu die Neigung zu meinen, wir könnten etwas glauben ohne Beweis. Da kann man von Glauben und Wissen sprechen. Da kann man sagen, das kann man nicht beweisen, man muss es einfach glauben. Das ist weder biblisch noch wissenschaftlich. Glaube braucht ein Objekt. Man glaubt etwas oder man glaubt jemandem. Man muss Grund haben für einen Glauben. Glauben ist etwas viel Stärkeres, als wir gewohnt sind, das im Deutschen so zu gebrauchen. Der Glaube der Bibel ist ein ganz bestimmter. Pistis ist, das ist das griechische Wort für Glauben, ist Überzeugung. Überzeugung nach einer Beschäftigung mit Beweisen. Und wenn ihr dieses mitnehmt und dann die Evangelien liest, dann merkt ihr, warum die Bibel so spricht, wie sie spricht. Wie hat Gott sich bemüht, Menschen zu überzeugen? Wie oft sagt nicht Paulus, deshalb, darum, weil, denn? Das sind Denkwörter. Wörter, die von Überzeugung sprechen, von Begründung sprechen. Überall treffen wir das in der Bibel. Gott hört nicht auf, wenn er einfach sagt, am Anfang schuf Gott die Welt. Die Bibel hört da nicht auf. Sie geht weiter. Und die ganze Bibel ist der Beweis dafür, dass Gott die Welt schuf. Es gibt Beweise dafür. Es gibt Beweise dafür, dass Jesus Gottes Sohn war. Es gibt Beweise dafür, dass er auferstanden ist. Wir dürfen diese Beweise erkennen und gebrauchen in unserem Gespräch mit anderen. Und dann kommt das Wort Vertrauen. Das bringt noch ein anderes Moment hinein, nämlich die Beziehung. Und die gehört auch zum Glauben. Das ist etwas, das mit Personen zu tun hat. Ich habe jetzt von Tatsachen gesprochen, aber man glaubt auch Personen, weil man Vertrauen zu ihnen gewonnen hat. Ein kleines Kind, wenn es auf die Welt kommt, schreit sofort, wenn es Hunger hat. Es braucht Erfahrung, damit das Kind ruhig wird. Wenn es zu essen bekommt, wenn es die Nahrung bekommt, die es braucht, dann ist es gestillt, sagen wir. Und dann bekommt es aber wieder Hunger und schreit wieder und es wird wieder gestillt. Und mit der Zeit merkt das Kind, es kann nicht denken, aber es erlebt es. Es erlebt, wenn hier sich etwas meldet im Magen, kommt jemand und stillt diesen Durst. Und so lernt es, der Mutter zu vertrauen. Und es kann länger warten, ohne dass es sich meldet. Und manchmal, dann kommt die Zeit, wo es etwas unruhig wird, und dann merkt die Mutter schon, wer Kinder kennt, der merkt schon, jetzt ist bald Zeit. Ja? Es schreit nicht, es hat Vertrauen, es kann sich beherrschen durch das Vertrauen. Wir machen sehr viele Erfahrungen mit Jesus. Wir lernen von dem, was andere erlebt haben mit Jesus. Und wir bekommen Vertrauen zu dieser Person, von der hier geschrieben steht in der Bibel. Und dieselbe Person lebt in unserem Leben und wir machen unsere Erfahrung im Gebet und der Gemeinschaft mit ihm. Und nach hören wir auf, gleich aufzubrausen, wenn etwas nicht klappt. Wir haben das Vertrauen, der Herr wird schon dafür sorgen. Und wir können ruhig bleiben. Und es ist typisch von reifen Personen, reifen Christen, dass sie lange warten können, im Vertrauen. Sie müssen nicht gleich alles haben, wonach ihnen ist. Sie haben gelernt, mit Gott zu leben. Paulus sagt, im Vertrauen zu Christus will er in uns wohnen. Das ist Gemeinschaft. Dieses Vertrauen bekommt ein Kind. Und das Kind heißt Liebe. Vertrauen zur Person von Jesus Christus fördert die Liebe zu ihm. Das ist überhaupt so im christlichen Leben. Der Glaube ist der Schlüssel zu unserer Beziehung mit Gott. So treten wir in Verbindung mit Gott, wenn wir Christen werden, durch den Glauben. Und durch den Glauben werden wir bewahrt als Christen. Das sagt die Bibel reichlich. 1. Petrus 1, Vers 5, ihr werdet bewahrt durch den Glauben. So wurden wir gerettet, genauso werden wir bewahrt. Der Glaube ist der Schlüssel zu unserem geistlichen Leben. Die Liebe ist der Inhalt, die Substanz. Das ist die Gemeinschaft. Man sagt von seiner Geliebten, seiner Frau, das ist meine Liebe. Man liebt sie. Sie ist die Person, in die man sein Vertrauen versenkt hat. Seine Liebe hat man ihr gegeben. Christus ist unsere Liebe. Wir haben ihm Vertrauen, gelernt zu vertrauen, und wir haben ihn gelernt, ihn zu lieben. Vor einiger Zeit, es dürfte schon einige Jahre vielleicht sein, kam mir immer wieder der Gedanke, Du hast nicht diese Beziehung zu Jesus. Du kannst nicht wirklich sagen, oder ich sagte mir selbst, wenn ich ein Lied zum Beispiel singe, wenn je ich dich liebte, dann Jesus ist jetzt, konnte ich nicht sagen. Es gab Zeiten, wo ich ihn mehr liebte als heute. Und es wäre Unwahrheit gewesen, wenn ich das Lied gesungen hätte. Nur weil es ein Lied zum Singen ist, heißt nicht, dass ich es singen muss. Ich konnte es nicht. Aber natürlich, dann wurde das Verlangen geweckt, dass es doch anders sein möchte. Und dann habe ich gebetet. Herr, ich habe nicht die Liebe und ich habe meine Schuld bekannt, denn es ist Sünde, den Herrn nicht zu lieben. Es ist ja befohlen, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und wenn ich feststelle, ich tue das nicht, dann ist das Sünde. Und die Sünde habe ich bekannt. Und dann habe ich gebetet, Herr, ich möchte dich wirklich lieben. Und der Herr hat es geschenkt. Und ich kann heute sagen, ich liebe meinen Herrn. Er ist mir kostbar. Ich erlebe ihn im Wort und ich liebe ihn so, wie er da ist. Und ich liebe gern die Bilder von Jesus Christus. In den Evangelien, Kolosser Kapitel 1, Hebräer Kapitel 1, es gibt so Bilder von Jesus Christus. Schöne Bilder. Die können einen begeistern, einen erfrischen. Und ich erlebe diesen Jesus in meinem Leben. Ich darf ihm alles bringen. Und in den vergangenen Wochen haben wir es erlebt. Und ich bin wirklich ruhig geworden. Manchmal bin ich wirklich unruhig gewesen, vielleicht am Anfang der Reise. Und dann ist man bewegt um dieses und das. Und dann habe ich gelernt, der Herr erhört wirklich Gebet. Man hat für Kleinigkeiten gebetet. Das darf man natürlich. Und ich habe gemerkt, der Herr erhört Gebet. Es klappt. Der Herr, es schien, als ob diese Reise wirklich von ihm war. Wir wussten es nicht. Wir glaubten, es könnte sein. Wir haben dann begonnen zu planen. Herr, wenn es dein Wille ist, dann bahne den Weg. Wenn nicht, dann schließe die Tür zu. Aber der Herr hat immer wieder die Türen geöffnet und immer wieder das Nötige gegeben. Und dann staunt man eigentlich und man wird ruhig. Man lernt dem Herrn Jesus zu vertrauen und man liebt ihn natürlich dafür. Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben. Wie schon gesagt, der Christus, mit dem wir es hier zu tun haben, ist der, der im Wort ist. Nicht einer, den man in verschiedenen Büchern antrifft. Jemand, der nach Indien gereist sein soll und so weiter. Und nach England. Diese verschiedenen Versuche, den Christus oder den Jesus neu zu finden oder zu erfinden sogar. Solche Bücher sollten wir lassen. Nicht einmal einsehen, sondern uns mit Gottes Wort beschäftigen, wo wir den wahren Christus kennen. Es gibt Theologen, die immer wieder von einem Jesus sprechen, den sie dann versuchen zu schildern. Sie haben sich getroffen. Es gibt keiner, der es besser tun kann, als der Heilige Geist, der heilige Menschen dazu gebrauchte. Und wenn wir den Christus kennenlernen wollen, von dem Paulus sagt, er wohne in uns, dann wollen wir ihn hier kennenlernen. Und erst nachdem merken wir, dass wir denselben Christus erleben in unserer Erfahrung. Aber nicht erst die Erfahrung, die kann uns irreführen. Wir verwechseln unsere Meinung mit der Wahrheit. Also hier ist der Maßstab. Der Christus im Wort, so wie ich ihn dort sehe. Und dann will dieser Christus, der im Wort sich offenbart und in mir wohnt, in meinem Leben zu sehen sein. Wohnt er in mir? Kann er mich gestalten? Dann will er in meinem Leben zu sehen sein. Und an dieser Stelle möchte ich zwei Schriftstellen mit uns lesen. Die erste befindet sich in 2. Korinther 3. 2. Korinther Kapitel 3, da sind es die Verse 2 und 3. Unser Brief seid ihr, geschrieben worden in unseren Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar gemacht werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, durch uns bedient, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebenden Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, wie im Alten Testament, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens durch die Wiedergeburt. Paulus erzählt hier einiges. Vielleicht können wir diese Verse wiedergeben in einer chronologischen Reihenfolge, so wie es in der zeitlichen Folge geschah, was er hier erzählt. Christus hatte einen Brief geschrieben, seine Botschaft, seine Heilsbotschaft. Diese Botschaft hatte er Paulus gegeben. Diese Botschaft hatte er nicht nur Paulus gegeben, sie war in das Herz und Leben von Paulus geschrieben worden. Er wurde verwandelt in die Botschaft. Er lebte die Botschaft und sprach sie. Und immer wieder kann er davon sprechen, wir verkünden Christus. Er ist unsere Botschaft. Das kann man oft schlecht übersetzen im Deutschen. Wir haben es versucht. Kolosser Kapitel 2 gegen Ende des Kapitels, Philipper Kapitel 1, da sind so einige, wo diese Wörter gebraucht werden, wo Christus die Botschaft ist. Christus hatte in Paulus das Evangelium gelegt. Paulus trägt diese Botschaft hinaus. Er kommt nach Korinth. Er ist wie ein Postbote, der einen Brief abliefert. Er liefert diesen Brief öffentlich in Korinth ab. Und dieser Brief wird gehört, gelesen. Man hört es von Paulus, man sieht sein Leben. Und Christus schreibt wieder. Er schreibt jetzt in den Herzen der Hörer, der Korinther. Durch seinen Geist tut er das. Das Evangelium wird hineingetragen auf fleischene Herzen, in Menschengeist hinein und sie werden zu Briefen. Und jetzt gehen die Korinther hinaus auf die Straße, auf ihre Arbeitsplätze, in die Schulen und sie werden gelesen und gesehen von anderen Menschen. Und Paulus sagt, täuscht euch nicht, ihr werdet gelesen. Und wenn da etwas verstümmelt ist von diesem Brief, den Christus in euch geschrieben hat, dann ist das nicht die Schuld des Briefes, sondern eure Schuld. Ihr vertretet nicht diesen Brief, der ihr seid. Er macht sie darauf aufmerksam. Aber das ist eine wunderbare Tatsache. Christus wohnt in uns, seine Botschaft lebt in uns und diese will gelesen werden nach außen hin. Und wir stellen dar, was Christus in uns geschrieben hat. Wir sollen wie Christus sein, in Wort und in Wandel, zweimal W, leichter zu behandeln, in Wort und Tat. Also, das ist die eine Stelle. Die nächste ist Philipper, Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, Vers 19 bis Anfang 21. Denn ich weiß, dass dieses mir zum Heil oder zur Rettung ausgehen wird. Er wird entlassen werden. Dessen wurde er überzeugt und das geschah auch so. Ich weiß, dass dieses mir zum Heil ausgehen wird durch euer Flehen und die Handreichung des Geistes Jesu Christi. Der Geist reicht dar alles, was er braucht. Der Geist Jesu Christi, von ihm kommt es. Der Geist reicht es Paulus dar. Gemäß meiner sehnsüchtigen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde beschämt werden, in meinem Zeugnis, sondern in aller Freimütigkeit, wie bisher immer, so auch nun Christus groß gemacht werden wird an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn zu leben ist für mich eine Person, Christus. Da merken wir es, da haben wir es. Christus wohnt in ihm, sein Leben ist Christus, so auch in Galater 2, Vers 20. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Und dieser Christus soll sein Leben auswirken in seinem Leben. Wir könnten jetzt noch hinzunehmen, Kapitel 2 fällt mir gerade ein, Vers 12. Wo haben wir es? Hier. Daher, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, bringt nicht nur wie in meiner Anwesenheit, sondern nun vielmehr in meiner Abwesenheit mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung zu Wege. Lasst sie offenbar werden. Also, der Christus, der in uns wohnt, will gesehen werden durch mich in meinem Leben von anderen Menschen. Und das darf auch unser Gebet sein. Herr, lass andere Jesus an und in mir sehen. In Vers 17 geht Paulus weiter mit einem Damit. Ich will gleich schließen, aber nicht bevor ich einen Hinweis gebe auf das, was kommt. In diesem Text, und hier ist es wieder wesentlich, eine Hilfe, wenn wir etwas genauer übersetzen. Ich wies vorhin darauf hin, dass das kleine Wörtchen zu eine Rolle spielt in den Versen 16 und 17. Jetzt ist es das Wörtchen damit. Und das treffen wir dreimal an in diesen Versen. Zuerst in Vers 17. In Vers 16. Damit, Vers 15, er betet. In Vers 14, ich beuge meine Knie. Weshalb? damit er euch gebe. Das ist das Erste. Da sind die Hauptanliegen. Diese Hauptanliegen möchten zur Erfüllung kommen aus einem Grunde. Damit. Jetzt kommt das Zweite damit. Das erste Anliegen war in Vers 16, damit man an Macht zunehme durch den Geist. 17, damit Christus wohne. Weshalb diese zwei zentral bitten? Jetzt kommt Mitte Vers 17 das zweite damit. Diese zwei Bitten möchten in Erfüllung gehen, damit ihr als solche, die in Liebe gewurzelt und gegründet sind, völlig imstande seid und so weiter. Das heißt, es folgen jetzt Anliegen. Wenn das erste gegeben ist, dann kann weiteres folgen. Eins führt ins andere. Und dann kommt ein drittes damit in der Mitte von Vers 19. Das zweite damit, damit ein drittes kommt, damit ihr gefüllt werdet zu aller Fülle Gottes oder genauer vielleicht in alle. Vierter Fall, Fülle Gottes. In alle Fülle Gottes hinein. Da haben wir es. Erfüllung. Und zwar durch Gott persönlich und alles, was er gibt und geben will. Ein Gebet, das Paulus für die Epheser gebetet hat, für alle Christen, die sich damals und später bekehrten im ganzen Land Asia, bis nach Laodikea und Kolosse. Das ganze Gebiet war wahrscheinlich Ziel dieses Schreibens, des Epheserbriefes. Und jetzt ist der Brief aufgehoben für uns und jetzt lesen wir ihn. Und Gott will uns so füllen, wie Paulus es für jene Christen gebetet hat. Wollen wir dieses Gebet wirklich von ganzem Herzen zu unserem Gebet machen? Und dann möchte der Herr es schenken, dass hier in der Region Menschen sind, die Christus ähnlich aussehen.